Frieden. Was löst das Wort bei dir aus, wenn du das Wort Frieden hörst? So ganz spontan mal reingehört. Und wo wünschst du dir Frieden am allerdringlichsten? Gar nicht so leicht zu beantworten, oder? Frieden ist ja ein Wort, was uns immer wieder begegnet an ganz vielen Stellen. Und vielleicht hast du ganz spontan an den globalen Frieden gedacht. Ja, hier ein Bild von der Friedenskonferenz im Juni diesen Jahres. Wir kriegen es mit durch die Nachrichten. Kriege ploppen auf, sie kommen näher ran. Ich unterhalte mich mit vielen Leuten, denen das Angst macht. Die sagen, wir wissen gar nicht, damit umzugehen. Und vielleicht war da auch dein spontaner Impuls, hey, der globale Frieden zwischen den Ländern, den wiederherzustellen, das wäre doch was. Wir beten, wir gehen auf die Straße, demonstrieren für Frieden in der Ukraine, im Nahen Osten, an so vielen Stellen heutzutage. Vielleicht hast du auch an den, ich nenne es mal nationalen Frieden gedacht. Spontan ploppte dir auf, okay, die Wahlergebnisse und solche Themen. 75 Jahre ist es her, dass das Grundgesetz ins Leben gerufen wurde. 75 Jahre leben wir hier in einer Demokratie, in den größten Teilen von Deutschland, im Frieden mit den Nachbarländern. Ich mit meinen 36 weiß das häufig gar nicht so ganz genau zu schätzen, was das eigentlich bedeutet, in einem politisch befriedeten Land zu leben. Vor 2 Wochen durfte ich mich wieder länger mal mit meinem Opa unterhalten. Der hat die 100 geknackt und ist hellwach und frisch und körperlich auch noch voll da. Und es ist immer echt eine Freude und eine Goldgrube an Erfahrungsschatz, wenn man sich mit ihm unterhält und erfährt über die Geschichte. Und es lässt einen klein und demütig werden. Und vielleicht hast du jetzt durch auch wieder vielleicht die Nachrichtenlage gedacht, oh, gerät dieser Frieden, den wir jetzt schon echt lange hatten, gerät er ins Wanken? Ist es das gewesen? Vielleicht wurde es auch ein bisschen persönlicher und du hast gedacht, oh, das Erste, was auftaucht, Frieden in der Familie. Vielleicht ist irgendwie dir das letzte Familientreffen in den Sinn gekommen, wo es dann doch wieder die Streitereien gab und irgendwie alle eher mit schlechter Laune auseinandergingen und du sagtest, ja, da würde ich mir Frieden wünschen. Da brauche ich Frieden. Oder hast du eher gedacht, okay, innerer Frieden, wir hatten es schon angeteasert, das ist das, wonach ich mich sehe, irgendwie ist alles unruhig gerade. Ich würde ganz gerne, das ist keiner von unseren, aber ich fand das Bild trotzdem ganz passend, so da sitzen und einfach inneren Frieden erfahren. Die Sehnsucht danach ist riesig und wenn man diese 4 Stufen mal so ein bisschen aufdröselt, die ich gerade genannt habe, dann glaube ich, dass da auch eine Beziehung zwischen diesen Friedensformen herrscht und dass man dafür jetzt nicht Psychologie studiert haben muss, um festzustellen, dass äußerer Frieden immer unmittelbar verknüpft ist, auch mit den inneren Frieden von Menschen. Wenn Menschen innerlich den Frieden gefunden haben, was das ist, das dröseln wir gleich noch ein bisschen auf, dann besteht die Chance, dass das auch nach außen getragen wird, in die Familien rein, in Landesebene rein, bis hin zu den Politikern, den Entscheidungsträgern, die über Militär und Co. verwalten, wenn die inneren Frieden hätten. Das wäre doch mal eine Ansage für Verhandlungstische, wenn die den Frieden gefunden hätten. Ja, aber wo sucht man nach diesem Frieden? Wir hatten es eingangs schon gesehen, es ist eine Schwemme an Möglichkeiten, zu sich selbst zu finden. Es gibt Tipps, es gibt Ratgeber, es gibt alles mögliche Coaching-Programme. Wir landen irgendwann, musste ich, als ich das Thema dann erfahren hatte, spontan auch erstmal an so ein Buddha-Denken, natürlich irgendwie so Inner Peace. Ja? Also das heißt, wir lesen solche Teebeutel-Zitate von dem hier historischen Buddha, ja, nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Wer die innere Stille gefunden hat, der greift nach nichts und der verwirft auch nichts. Das klingt ja erstmal toll, aber irgendwie was, also ist auch ein bisschen heiße Luft unter uns gesagt, oder? Um auch die Star Wars Fans mit reinzuholen, mein zweiter Gedanke war auch der gute Meister Yoda: If inner peace you seek, the art of inner peace you must read. Ja, was auch immer das bedeuten mag. Aber ne, wie er da weise davon spricht, inneren Frieden zu finden. Und ich bin heilfroh, dass wir die Bibel haben. Dass wir auch das als Bezugsquelle nehmen können, um zu schauen. Und da ploppt der Vers auf, um den es heute geht, den wir heute schon gehört haben. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. In welche Situation hat Jesus diese Worte reingesprochen und sie wurden dokumentiert? Ich kann nur erahnen, dass es ein wilder Abend gewesen sein muss für seine engsten Anhänger und Nachfolger, seine Jünger. Jesus merkt, er wird diese Erde verlassen. Es geht dem Ende zu, seiner Wirksamkeit physisch hier auf der Erde. Und das verkündet er jetzt seinen Jüngern. Es geht los vor diesem Passafest mit der Fußwaschung. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, lehrt sie nochmal darüber, mit welcher Haltung es sich anziemt, anderen zu begegnen, nämlich dienend. Was geht dann noch los an diesem Abend? Alle sitzen zusammen und denken, okay, warum machst du das, Jesus? Was soll das hier? Auf einmal spricht er davon, dass ihn jemand verraten wird. Das ist jetzt auch für die Gruppendynamik, naja, man kann sich's vorstellen, wie wäre jemand von uns, wir sind deine Freunde, wer wird dich hier verraten? Und was heißt das, du gehst irgendwo hin, wo wir dir nicht folgen können? Es gibt Gespräche, nochmal individuell, erstmal mit Petrus, der sagt, also pass mal auf, ich folge dir bis ans Ende. Und dann kommt ein echter Downer, dann sagt Jesus zu ihm, ja, wart mal ab, du wirst mich verraten haben, bevor der Hahn kräht, ja, du wirst sagen, ich kenne dich nicht. Das ist jetzt auch so ein Punkt, wo man denkt, okay, ich habe dich jetzt jahrelang begleitet und ich höre sowas von dem Vorbild, dem Meister, den ich als Messias, als den Retter erkannt habe. Dann kommt noch Thomas aufs Spielfeld und sagt, ja, okay, also welcher Weg ist denn das jetzt eigentlich, Jesus? Wenn wir den nicht kennen, wie sollen wir dir denn folgen? Da spricht Jesus dann die Worte, ich bin der Weg, wie geht's weiter? Die Wahrheit und das Leben, ja. Die werden an diesem Abend gesprochen, also auch schon wieder die nächste Situation. Und Schlag auf Schlag, das muss in einem Zeitraum von vielleicht 2 Stunden gewesen sein, so wie es da dokumentiert steht. Philippus kommt noch und sagt, ja, wie sollen wir denn jetzt, du sagst, du gehst zu deinem Vater und bereitest uns da eine Stätte, wie sollen wir denn den Vater erkennen? Und Jesus sagt dann, ja, wenn ihr mich erkennt, dann habt ihr auch den Vater erkannt. Hast du es denn nicht kapiert? Wir sind eins, so, ja, aber mach mal jemanden in so einer Situation noch die Dreieinigkeit klar. Also das ist ja auch nochmal harter Tobak. Und dann könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen in die Stimmung reinfühlen, in die Jesus diese Worte spricht. Am Ende dieses 14. Kapitels, dokumentiert im Johannesevangelium, sagt er, Frieden hinterlasse ich euch. Und zwar keinen, der irgendwie hergestellt ist durch Gesetze, durch Machtstrukturen, irgendwelche Bestrafungen eventuell, um den Frieden zu halten, sondern ich gebe euch meinen Frieden. Und er sagt zum wiederholten Mal, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht in all diesen Stürmen. Dieser Frieden von Jesus unterscheidet sich grundlegend von all den Versuchen, sich selbst zu finden, zu seiner inneren Mitte, positiven Affirmationen, alles tolle Sachen. Aber es fehlt die Quelle dahinter. Und wenn wir das mal so runterbrechen, dann basiert eigentlich alles auf dem, was wir auch in den Songs schon gerade gesungen haben. Frieden mit Gott. Innerer Frieden wird dann erlangt, wenn du Frieden mit Gott hast. Und was heißt Frieden mit Gott? Frieden mit Gott ist in allererster Linie sein Erlösungswerk. Das Gnadengeschenk anzunehmen, was er uns bereitet hat. Es entspringt dem Gnadengeschenk der Versöhnung mit Gott. Und wir haben viele Stellen dazu. Paulus schreibt es zum Beispiel im Römerbrief: Als wir Gott noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir, die wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem er Christus auferstanden ist und lebt. Die Essenz des Evangeliums, das, was uns zusammenschweißt als Baptisten, Pfingstler, Methodisten, Katholiken, Landeskirchen, ist die Essenz, dass wir an ein Erlösungswerk von Jesus Christus glauben. Das ist die Basis, der unser Glauben entspringt. Und auch wenn viele von euch vermutlich schon lange dabei sind im Glauben, und ich bin ja damit eingeschlossen, ist es für mich immer noch unvorstellbar. Und deshalb kann ich es nicht oft genug wiederholen: Diese Essenz unseres Evangeliums ist das, was wir haben, um es auch nach außen zu tragen. Es ist ein Geschenk, was es anzunehmen gilt. Ich hörte von einem Pastor, dessen Frau, großer Carl Doy, ein neuseeländischer Pianist, da war sie großer Fan von, hatte sich da eine CD-Box geholt und hatte damit unbemerkt an einem Gewinnspiel teilgenommen. Und so erhielt sie einen Anruf und sagte: Liebe Frau Conley, Sie haben gewonnen. Sie haben eine Flugreise, erste Klasse nach Neuseeland gewonnen, mit einem 5-Sterne-Hotelaufenthalt und einem Privatkonzert von Carl Doy. Sie sagte: Ist richtig, und hat aufgelegt. Es klingelte zum zweiten Mal: Ja, wir sind's wieder. Das war kein Scherz. Sie haben wirklich gewonnen. Ja, ja, sicherlich. Aufgelegt. Im Nachhinein stellt sich heraus, die das Gewinnspiel vereinbart hatten, hatten sich nochmal zusammengesetzt, haben gesagt: Okay, wir geben dieser Frau eine dritte Chance. Eine letzte geben wir ihr. Wir rufen an und sagen sofort: Es ist kein Scherz. Hier sind die Unterlagen. Sie können das alles prüfen. Und sie riefen noch einmal an und sagen: Es ist wirklich so. Sie haben tatsächlich gewonnen. Und tatsächlich sind sie dann zu ihrer Reise gekommen mit dem Privatkonzert und allem drum und dran. Ein Riesengeschenk. Aber geht es dir und mir nicht manchmal auch so mit dem Gnadengeschenk, was uns Gott macht? Dass wir sagen: So ein großes Geschenk für mich? Da muss ein Haken sein. Irgendwo muss da doch was. Das kann Gott doch nicht ernst meinen, dass es ausschließlich der Glaube ist, wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass wir ab da Kinder Gottes sind. Das muss doch schwieriger sein. Und ich frage mich manchmal, ob Gott tatsächlich da sitzt und sagt: Hätte ich es meinen Schäflein irgendwie komplizierter machen müssen, damit sie verstehen, dass ich es ernst meine damit. Es ist so unvorstellbar, dass die Beziehung zwischen dem Schöpfer dieses Universums und dir und mir wiederherstellbar ist durch den Tod von Jesus Christus und seine Auferstehung, wo er den Tod besiegt hat. Und ich wünsche dir und mir so sehr, dass wir diesen Kern immer mehr verstehen. Und auch wenn wir den zweiten Teil, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aufzustehen, in den Spiegel gucken zu können und sagen: Vielleicht gefällt mir nicht alles, was ich heute hier sehe. Ich kann auch an mir arbeiten, aber ich bin ein Kind Gottes. Das ist der grundlegendste Teil meiner Identität, dass ich mich Kind Gottes nennen darf. Von dieser Basis aus geht es dann nämlich weiter in den zweiten Teil, den der Friede Jesu für uns vorbereitet hält. Er befähigt uns dazu, den äußeren und inneren Stürmen des Lebens zu trotzen. Jesus spricht in diesem Zusammenhang, wo er diesen Frieden verheißt, von einem Beistand, den er uns hinterlässt. Das meinte er nicht nur für die Truppe, die da zusammensaß. Ihr erinnert euch, die Jünger, die wahrscheinlich nicht mehr wussten, wo oben und unten ist nach diesem Abend und dachten, das waren viele Informationen auf einmal. Nicht nur denen, sondern auch dir und mir, sagt er: Ich hinterlasse euch einen Beistand, den Heiligen Geist. Jemand, der omnipräsent ist, der nicht daran gebunden ist, an einen Ort, sondern der jederzeit und überall da ist. Er ist die Verbindung zwischen dem Göttlichen und euch. Und er wird euch leiten, er wird euch Frieden, den ich habe, schenken. Und euch befähigen, Stürme, die kommen, äußere und innere, zu bestehen und zu meistern. Und die Stürme, die werden nicht weggeredet. Es heißt nicht, dass der Friede Gottes bedeutet, wir gucken weg und warten stoisch ab, was Sache ist, sondern er befähigt uns dazu, rauszugehen und diesen Frieden weiterzutragen. Ihr als Ortsgemeinde hier in Pinneberg seid der Friedensort für diesen Stadtteil. Ihr habt die Botschaft, die Quelle des richtigen Friedens. Unter all den Angeboten, die nicht irgendwie weit führen. Du trägst die Botschaft mit dir. Du hast ein Angebot zu machen an deine Arbeitskollegen, an deine Freunde, an deine Bekannten und zu sagen, wie es dir damit geht. Diesen Geist Gottes in sich zu tragen, der kein Geist der Furcht ist, sondern erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Mich hat eine Geschichte bewegt, mit der ich enden möchte, von dem Horatius Spafford. Vielleicht mag der ein oder andere diese Geschichte kennen. Horatius Spafford lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Rechtsanwalt in den Staaten, in Chicago, und er galt als sehr gottesfürchtiger Mensch. Und er hatte einige Immobilien aufgebaut, er war auch erfolgreich in seinem Geschäft, verlor 1871 aber einen Großteil davon im großen Brand von Chicago. 2 Jahre später wollte er dem Evangelisten Moody in England unterstützen und helfen, hatte noch einen Geschäftstermin und schickte seine Frau und seine 4 Töchter schon einmal vor, dass sie schon einmal die Überfahrt machen. Auf dieser Überfahrt mit dem Schiff wurde dieses Boot von einem französischen Containerschiff gerammt. Es kam zu einem Schiffsunglück und 226 Menschen starben, inklusive aller 4 Töchter. Der letzte Gedanke oder der letzte Augenblick von der Frau von dem Spafford war, wie die Tochter noch von einer Welle aus ihrer Hand gerissen wurde. Sie selbst wurde dann von einem Matrosen gerettet und schickte ein Telegramm aus England rüber in die Staaten und berichtete, ich habe überlebt, unsere Töchter nicht. Spafford machte sich sofort auf den Weg in dieser wohl dunkelsten Stunde von ihm. Und eines Tages kam dann auf dem Boot der Captain zu ihm und sagte, vorsichtige Berechnungen haben ergeben, dass wir jetzt ungefähr an der Unglücksstelle sind, wo das Boot gesunken ist. Und in einem Tagebucheintrag von dem Spafford lesen wir dann, dass er schrieb, wir sind heute am Donnerstag, an diesem paar Tage nach diesem 22. November, an der Unglücksstelle und etwa 3 Meilen unter uns liegen unsere Lieben. Aber ich denke nicht an die Lieben dort, denn ich weiß sie sicher geborgen in den Händen unseres guten Hirten. Und deshalb traue ich nicht, sondern danke Gott dafür, dass ich noch Zeit habe, ihn zu loben und ihn zu preisen für all das Gute, was er mir getan hat und seine Gnade. Er setzte sich hin und schrieb an diesem Abend ein Lied, was wir auch noch 100 Jahre später singen und was wir auch gleich gemeinsam singen wollen. Mir ist wohl in dem Herrn. Aus dieser Situation heraus schrieb er dieses Lied. Hätte Spafford sich bei Gott beschweren können und ihn anzweifeln? Ja. Hätte Gott ihm zugehört? Ich bin davon überzeugt, dass er zugehört hätte, dass wir mit unseren Sorgen zu ihm kommen können. Möchte ich trotzdem in meinen kleinen und großen Stürmen des Lebens immer schneller reagieren wie Spafford und sagen, mir ist wohl im Herrn, ich habe Friede mit Gott am allerliebsten und das wünsche ich dir und mir von ganzem Herzen. Amen.